SWR 2 zur Person.
Sie hören die Sendung in einer Online-Version mit gekürzter Musik.
Heute mit Antonia Ronnewinkel am Mikrofon und unser Gast in den nächsten 2 Stunden ist der Geiger Frank-Peter Zimmermann. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir treffen uns in einer besonderen Zeit, Frank-Peter Zimmermann, 2020. Die Musikwelt feiert den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven und gleichzeitig ist ja das gesamte Musikleben in diesem Jahr zum Stillstand gekommen. Weltweit über Monate hinweg wegen der Corona-Pandemie. Bei den ersten Konzerten, die im Frühjahr abgesagt wurden, da wollten Sie das Beethoven-Violinkonzert spielen. Und Sie haben es auch gespielt bei den ersten Konzerten, die dann wieder stattgefunden haben. Zufall?
Ja, also dieses Jahr hatte ich eigentlich gar nicht mehr so viel Beethoven-Violinkonzerte geplant. Es war halt was in Köln und eben Ende Juni in Essen. Das waren die Konzerte, die ich dann tatsächlich wieder spielen durfte vor jeweils 300 Leuten. Wir haben dann ein Konzert mehr gemacht. Aber jetzt zum Herbst hin hatte ich überhaupt nicht Beethoven geplant. Aber jetzt ist es auch schon wieder so, dass einige Orchester, mit denen ich Alban Berg spielen wollte, quasi umgestellt haben auf Beethoven, weil halt die Besetzung kleiner ist. Und also so werde ich wahrscheinlich auch im Oktober wieder in München mal das Beethoven-Konzert spielen.
Und mit kleiner Besetzung spielt sich anders?
Spielt sich sehr schön. Also ich mag das eigentlich sehr gern. Ich habe das Konzert ja auch oft ohne Dirigent mit Kammerorchestern aufgeführt. Und es ist immer so eine Art größere Kammermusik, weil die Geige hat keine Chance, wenn man gegen so einen riesen symphonischen, lautspielenden Apparat dagegen ankämpft. Sondern man muss ein Miteinander haben und kommunizieren. Und jeder macht eigentlich mit dem Solisten dann eine Art Kammermusik zusammen.
Hören wir mal, wie es in dieser Aufnahme funktioniert. Eine Live-Aufnahme von 2017. Das Finale Rondo des Beethoven-Violinkonzertes mit Frank-Peter Zimmermann. Der dritte Satz aus dem Violinkonzert Opus 61 von Ludwig van Beethoven. Frank-Peter Zimmermann hat gespielt zusammen mit dem Shanghai Symphony Orchestra unter der Leitung von Long Yu. Eine Liveaufnahme von 2017. Ich finde lebendig, frisch, frei, geradezu wild. Ist das so ein Live-Effekt bei Ihnen?
Nein, dieses Stück ist für mich so mein Stück geworden über die letzten, fast 40 Jahre. Ich habe das erste Mal 1981 mit Orchester gespielt und seitdem bestimmt über 300 Mal und jeder wird jetzt sagen, oh Gott, das ist ja wie so viel Panna Cotta zu essen, aber eigenartigerweise bin ich das Stück nie leid geworden, weil man kann es auf so verschiedene Arten interpretieren und ich habe über die ganzen Jahre auch mir jedes Mal, wenn man eine längere Pause war, wo ich es nicht hatte, wieder neue Noten gekauft und es vollkommen neu überdacht. Und jetzt eigentlich die letzten Jahre noch hinzukommt, ich spiele alle Tuttis mit und habe mein eigenes Material und mische mich auch manchmal sehr in die anderen Dinge ein, das manchen Dirigenten nicht gefällt. Das ist aber auch klar, wenn man das alleine gemacht hat ohne Dirigent, wie es ja eigentlich auch wahrscheinlich bei der Uraufführung war, hat man so seine Vorstellung. Aber dieses Werk an sich ist halt wirklich so kolossal und so großartig. Und da wächst man rein. Man braucht wirklich Jahrzehnte, um sich da wirklich richtig wohl zu fühlen. Es ist jedes Mal wirklich so, ich würde sagen, wie die Besteigung des Mount Everest, so ein Gefühl.
Also ein wirkliches Hochgefühl.
Es ist ein Hochgefühl. Allein das erste Tutti mitzuspielen, all die Themen dann vorstellen. Und dann kommt die Geige so nach 2,5 Minuten plötzlich aus dem Orchester raus. Und ich habe dann gemerkt, es ist viel schöner, wenn man vorher alles mitgespielt hat. Dann gehen die Oktaven plötzlich auch irgendwie ohne Probleme, wo man immer so quasi mit zusammengekniffenen, weiß ich nicht was, gestanden hat vorher. Ja. Aber das ganze Stück ist so symphonisch gedacht und ich glaube, die Geige soll wirklich aus diesen Tuttis herauskommen. Dann spielt es sich mit Schwung auch viel leichter da rein.
Wie reagieren denn die Orchestermusiker, wenn sie da stehen und eben nicht brav als Solist warten, bis sie dran sind, was bei Beethoven dann sehr lange dauert?
Ja, nein, die freuen sich eigentlich.
Die spielen einfach mit.
So manchmal auch, dass ich, meinetwegen im zweiten Tutti ist eine Stelle, wo ich so wahnsinnig gern die zweiten Geigen unterstütze. Oder im letzten Satz, wo ich sogar die Bratschen mal was mitspiele. Und es ist eigentlich wirklich so ein Geben und Nehmen. Und wie ich schon sagte, es ist wirklich permanent so eine Art Austausch, eine Art Kammermusik.
Und sie drehen sich dann um zum Orchester?
Im Konzert dann nicht so stark, weil dann der Geigenklang sehr leicht halt verloren geht zum Publikum hin. Aber ich kommuniziere schon auch während des Konzertes mit Augenkontakt und man hat zusammen Spaß, wirklich.
Also das heißt, Ihre Rolle als Solist verändert sich auch total. Sie arbeiten sehr viel intensiver mit dem Orchester.
Absolut. Aber das ist eigentlich bei fast allen Geigenkonzerten so. Also ich würde sagen, beim Alban-Berg-Konzert sind auch eigentlich all die ganzen Stellen, dass man aufeinander hören muss, dass man als Solist nicht da die Rampensau spielt und sein großes Solo da hat. Wie, das kann man vielleicht beim Tschaikowski machen, wo sie einem alle folgen müssen. Aber bei all den großartigen Konzerten der Wiener Klassik und Romantik, auch beim Brahms-Konzert, es ist ja wirklich, die Geige ist ein Teil des Ganzen.
Und die Musiker und der Dirigent, die lassen Sie? Weil Sie Frank-Peter Zimmermann sind,
mittlerweile,
ne?
Aber ich habe eigentlich immer schon, ich kann mich erinnern, Anfang der 90er Jahre hatte ich eine längere Phase, wo ich sehr oft mit dem Stuttgarter Radioorchester gespielt. Und da habe ich immer schon mich rumgedreht. Und dann weiß ich noch, ich glaube, das war der Hörfunkdirektor nach dem Konzert zu mir, kam und gesagt, er hätte noch nie einen Solisten gesehen, der so mit den Musikern kommuniziert hätte. Und es war immer so. Ich habe da immer meinen Spaß, meine Freude gehabt, mit den Kollegen, Kolleginnen zusammen das zu teilen.
Wenn Sie jetzt schon mit den Orchestern so zusammenarbeiten, wäre also der Gang zum Dirigentenpult für Sie auch mal denkbar? Nee.
Also ich kenne natürlich das ganze Repertoire und ich habe wahnsinnig viel, eigentlich seit meinem 16. Lebensjahr, nur noch symphonische Musik, also gar nicht die Geigenliteratur, kannte ich vorher schon. Sehr viel Klaviermusik, aber dann vor allen Dingen auch sehr viel symphonische Musik und habe natürlich so meine großen Götter wie den Carlos Kleiber natürlich. Aber das zu lernen, das muss man wirklich auch von der Pike auf lernen. Und ich habe ja nun wirklich mit unglaublichen Dirigenten zusammenspielen dürfen. Ich nenne nur mal einen Namen, der Wolfgang Sawallisch, der wirklich ja als kleiner Kapellmeister irgendwo in Augsburg angefangen hat, als Repetitor. Und das spürt man halt dann später, dass das so gewachsen ist. Wenn ich mich jetzt da hinstelle und die Luft massiere, ich glaube, das ist nicht so toll.
Also muss man sich hocharbeiten.
Man muss das genauso ernst nehmen und von der Pike auf lernen wie ein Instrument, wie ein Klavier oder ein Geigenspiel.
Unser Gast in SWR 2 zur Person, der Geiger Frank-Peter Zimmermann, zusammen mit dem London Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Franz Welser-Möst mit der Melodie aus dem langsamen zweiten Satz des Violinkonzertes Opus 82 von Alexander Glasunow. Frank-Peter Zimmermann, kann man diese volle Melodie anders spielen als mit diesem vollen, sonoren Geigenton?
Damals hatte ich halt noch einen ganz anderen Stil. Ich weiß nicht, es war ein Stück, was ich so, ich glaube zwischen 1987 und 1993, Aufnahme 93. War 93, das war so eine Art Hommage an mein großes Vorbild Nathan Mielstein, dem ich auch das Glasunow-Konzert einmal vorgespielt habe. Und der ist in der Zeit, ein Jahr vorher ist er gestorben. Und ja, nur meine beiden großen Götter, der Mielstein, das war eins seiner Leib- und Magenstücke. Und auch der Eustach, der es ganz anders gespielt hat. Da bin ich mit groß geworden als Kind. Ich habe das sehr oft auf LP bei mir zu Hause gehört. Und dann habe ich es halt auch gelernt.
Und sich diesen Ton abgehört?
Bestimmt. Ich meine, ich hatte damals 93 wirklich noch so diesen Stil, alles zu vibrieren und im Grunde alles so zu spielen, wie man halt Brahms und Tschaikowski und Glasunow auffasst. Also ich habe auch, ich glaube, ein Beethoven-Konzert, ich weiß nicht, die alte Aufnahme, wie das war, oder auch Mozart-Sonaten zum Teil so in die Richtung gespielt, was es heute überhaupt gar nicht mehr denkbar wäre, weil ich finde, heutzutage die großen Solisten, sie haben vielleicht nicht mehr diese Art von wirklich unverwechselbare Persönlichkeit oder den unverwechselbaren Klang. Aber heute wird es viel mehr gefragt, dass man wie ein Chamäleon eigentlich diese verschiedenen Stilrichtungen trifft. Und das ist halt anders geworden.
Aber das war damals der Ton, in den Sie sich verliebt haben. Nathan Milstein, also David Oistrakh.
Der Oistrakh vor allem. Der Milstein hat das Glasnow-Konzert wie immer auf seine Art sehr schlank gespielt, mit seiner unnachahmlichen Technik und Eleganz. Also ich habe da so meine Vorlieben immer gehabt. Oistrakhs Glasnow-Aufnahme mochte ich immer am allerliebsten. Und garantiert hat er mich da auch in gewisser Weise im Unterbewusstsein immer begleitet.
Sie haben ja dann auch studiert bei russischen Geigern.
Mhm. Mein erster Professor war russischer.
Valery
Gradow.
Genau. Mhm. Russische Schule, können Sie das erklären, was das bedeutet? Ist das Ton, Technik, Disziplin? Wie haben Sie das erlebt?
Interessanterweise, russische Schule ist so, dass man schon als kleines Kind normalerweise zu einem Mentor kommt, zu einem Lehrer kommt, der einen vollkommen vereinnahmt. Und so sind die eigentlich alle groß geworden. Also wenn man das zum Beispiel liest vom alten Rachmaninow, der war mit zwei anderen Klavierstudenten bei einem Lehrer und er hat jeden Tag 3 Stunden Unterricht bekommen. Nun, das habe ich nicht bekommen, aber mein Lehrer war unglaublich. Also der hat wirklich, wenn er einen einmal akzeptiert hat, dann gibt er sein Leben für den Schüler und für die Entwicklung des Schülers. Und ich bin also mit 10 Jahren, 1975, zum Professor Gradow gekommen. Der war damals in Essen an der Volkwang-Hochschule. Und dann war ich 2,5 Jahre bei ihm und ich habe wirklich am Anfang, wir haben auch Stücke gespielt, aber es war wirklich dieses Rüstzeug, diese Technik zu bekommen auf wirklich, man musste wahnsinnig viel Tonleitern und Doppelgriffe spielen. Er hatte auch so ein mir kopiertes Heftchen gemacht von all diesen ganzen Übungen, die er von seinem Lehrer, dem Leonid Kogan, noch hatte. Und so bin ich also wirklich mit dieser hohen russischen Schule der technischen Ausbildung erstmal in Kontakt gekommen. Und da zehre ich eigentlich mein ganzes Leben von. Also macht mir keine Gedanken über irgendwelche technischen Probleme.
Nee, alles mühelos. War das damals hart für Sie?
Nicht mühelos. Man muss immer noch sehr viel üben. Also mir kann noch niemand erzählen, der Heifetz hätte nur 2 Stunden am Tag geübt. Also der wird wie ein Stier 10 Stunden zum Teil geübt haben am Tag. Sonst kann man nicht so Geige spielen.
Das wissen Sie ja.
Ja.
War das hart für Sie als Kind damals?
Also 10 Stunden habe ich nie üben können, aber sagen wir mal 6. Und es gab so Stücke wie meinetwegen das Elgar-Konzert zu lernen oder zum ersten Mal das 2. Bartok-Konzert zu spielen, wo ich gedacht habe, jetzt irgendwann, da kommt man an die Grenzen. Und dann ist man morgens an, man fängt, weiß ich nicht, um 9 Uhr an zu üben und ist um 1 Uhr immer noch am ersten Satz. Man muss halt diesen inneren Schweinehund überwinden. Und wie mit allem, ob man nun Kunstturner ist oder Sportler oder was auch immer, man muss an die Grenzen gehen, um gut zu sein.
Aber das hat Sie interessiert, schon als Kind?
Das war mein Leben.
Also an die Grenzen gehen oder Geige spielen?
Beides.
Ja?
Ja. Nein, ich wollte das. Und es war wirklich so, als kleines Kind, sicherlich habe ich ganz unschuldig angefangen. Meine Eltern waren beide gute, ausgebildete Musiker, aber halt keine Solisten in dem Sinne. Und die haben mit mir am Anfang Musik zusammen gemacht. Wir haben Triosonaten gespielt und sowas. Aber halt dann dieser erste Lehrer, der Gradow, hat mich dahin geführt. Und dann später, auch beim Saschko Gavlov, beim Hermann Krebers weniger, der hat immer gesagt, du weißt schon, was du zu üben hast, mach das selbst. Aber anhalten musste man mich nicht. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, wenn ich gut sein will im Konzert, auf dem Podium, dieses Stück spielen, dann muss ich halt so und so viel Zeit investieren. Weil man muss immer 10-mal das Stück besser können, sonst kann man sich nicht aufs Podium wagen. Man muss da sowas von haushoch drüber stehen. Und es ist besser, wenn man jung ist, dass man sagt, okay, ich spiele dann vielleicht doch eher wieder ein Mozart-Konzert, als dann direkt mit 16 Jahren ein Brahms-Konzert, wo man das vielleicht gerade zu Hause kann. Aber wenn man dann da steht und der Saal ist heiß und der Saal ist voll und am Ende noch Radio dabei und so, das sind alles so Sachen, die Erfahrung, die muss man machen.
Was ist bei Ihnen passiert in solchen Situationen? Schwitzige Finger?
Ja, es ist einfach wirklich, es geht auch was daneben und dann ärgert man sich und dann denkt man immer an die Stelle, was nicht gut war und dann geht man wieder was anderes daneben. Das ist eigentlich ganz normal, wie das bei jedem auch so ist.
Ja. Wie ist das bei Beethoven? Sie haben sich ja nun gerade in den letzten Monaten, eigentlich im letzten Jahr, sehr intensiv mit den Violinsonaten befasst. Sie haben eine Gesamtaufnahme.
Also jetzt bald die dritte CD wird gemacht.
Viele Konzerte
ja.
gespielt. Was ist wichtig bei Beethoven?
Wirklich, dass man mit dem Stück eins wird, dass man das so vereinnahmt, dass man drüber steht und dann wirklich nochmal wieder neue Dinge auch entwickelt.
Hören wir sie mit der ersten Violinsonate von Ludwig van Beethoven in der neuen Aufnahme, Frank-Peter Zimmermann. Der erste Satz aus der Sonate Nummer 1, Opus 12, mit unserem Gast in SWR 2 zur Person, dem Geiger Frank-Peter Zimmermann und am Klavier Martin Helmchen. Eine erste Kostprobe aus ihrer neuen Gesamtaufnahme aller 10 Violinsonaten von Ludwig van Beethoven. Mit Martin Helmchen haben Sie auch im vergangenen Jahr schon ganz viele Konzerte gespielt. Sie haben es erzählt, um da reinzukommen wirklich. Was hat sie zusammengebracht?
Also der Musiker, der uns zusammengebracht hat, war der Heinrich Schiff, ein alter Freund, der leider nicht mehr lebt. Weil wir hatten ein festes Klaviertrio mit dem Christian Zacharias immer gehabt. Aber er fragte mich, ob ich Lust hätte, mal mit Martin Helmchen und ihm so ein gemischtes Programm zu spielen. Das heißt, eine Cellosonate, eine Geigensonate und im zweiten Teil ein Schubert-Trio. Und dann habe ich gesagt, ja, gern. Und dann waren die Konzerte so beglückend. Und dann hatte ich immer diese Idee, Mensch, ich frage ihn mal irgendwann. Und wir waren auch einmal kurz davor, schon vor 5, 6 Jahren, den Beethoven-Zyklus anzugehen. Aber irgendwie hat es bis jetzt gedauert. Und jetzt bin ich so glücklich und möchte wirklich sagen, seit der Zeit, die ich mit Alexander Longwig hatte in den 90er Jahren, hatte ich nie wieder so eine schöne Zeit mit dem Pianisten. Ich habe da dann ja über Jahre auch ganz bewusst überhaupt nicht mit Klavier gespielt, weil ich irgendwie so frustriert war zum Teil. Und weil ich sicherlich auch verstehe, dass die großen Pianisten, die ja nun wirklich alles haben an Repertoire, was man sich wünschen kann, nicht unbedingt auch noch ihre Zeit dafür geben. Ich hatte halt ein paar wunderbare Momente mit Piotr Andrzejewski zum Beispiel oder mit Emanuel Ax. Wir haben manchmal zusammen gespielt. Einmal durfte ich sogar mit Murray Pariah eine Beethoven-Sonate, die 10. Beethoven-Sonate spielen. Das ist auch für mich unvergesslich. Aber halt, dass man so irgendwie kontinuierlich was macht, das war über viele Jahre nicht. Und dann habe ich halt in der Zeit gedacht, okay, mache ich was mit meinem Streichtrio mehr. Und dann haben wir eigentlich fast ausschließlich Streichtrio gespielt. Aber jetzt mit Martin seit 3 Jahren ist es so beglückend für mich. Und wir haben auch jetzt nach dem Beethoven-Zyklus einen neuen Zyklus uns ausgedacht mit den Brahms-Sonaten. Zusätzlich auch die beiden Bratschen- oder beziehungsweise Klarinetten-Sonaten gibt es von Brahms selbst autorisiert, bearbeitet für Geige und Klavier und gekoppelt mit den Bartok-Sonaten. Also das wird auch ein ganz tolles Zwei-Programme-Projekt.
Was passiert denn mit Martin Helmchen und Ihnen bei Beethoven
halt
jetzt als Beispiel?
Als Musiker so unglaublich auf meiner Wellenlänge, gerade was jetzt auch den frühen Beethoven, den wir gerade gehört haben, angeht. Er hat so einen wunderbaren, durchsichtigen Klang und nicht so einen fetten Klang. Und er ist auch rein stilistisch, ich meine, er hat sehr viel mit Andrew Manze gemacht. Überhaupt hat er ja so viele Kammermusik gemacht und man spürt einfach auch dadurch, dass er immer mit seiner Frau die wunderbaren Cello-Sonaten da spielt. Er hat ein Gespür, zusammen mit einem Streicher zu spielen. Das ist sehr oft bei großen Pianisten überhaupt kein Kontakt oder überhaupt nicht der Fall. Und das ist dann immer so frustrierend, wenn man denkt, man, eigentlich müssen die doch irgendwas fühlen. Aber ja, sie sehen von ihrem technokratischen Gespiele da aus. Und dann lässt man es lieber.
Sagen Sie mal, was brauchen Sie als Geiger von so einem Pianisten? Was wollen Sie hören?
Ich meine, ich passe mich ja auch sehr an den Klavierklang. Ich fühle viel weniger Vibrato. Aber es ist einfach auch als Pianist so, dass man eine Beethoven-Violinsonate letztendlich nicht so voll und dicht spielen kann, als wenn man meinetwegen allein die Hammerklaviersonate spielt. Da hat ein Streichinstrument überhaupt keine Chance. Und sicherlich gibt es dann ja auch diese Pianisten, der Alexander Longwich war ja auch so ein Fall, der hatte diesen perligen Sound, der sich halt viel besser mit einem Streichinstrument mischt. Es ist halt irgendwie, man muss, glaube ich, ganz anders denken als Pianist. Und viele wollen es auch nicht und viele können es auch nicht.
Sie haben Ihr Streichtrio angesprochen, Frank-Peter Zimmermann, eben kein Klaviertrio, sondern wirklich nur Streicher.
Ja. Geige, das war Bratsche, immer ein Traum.
Cello. Echt? Warum?
Das war immer ein Traum, weil mein Vater, wie gesagt, war Cellist. Und wir haben dann irgendwann, als ich so 15 Jahre alt war, zusammen mit einem Kollegen meines Vaters Streichtrio angefangen zu spielen. Und interessanterweise bei Antoine Tamesti war es genauso. Der hat auch als ganz junger Bratscher da mit 11 oder 12 Jahren schon in so einem kleinen Ensemble-Streichtrio gespielt. Und als wir dann einmal durch Zufall, weil Tabea Zimmermann nicht konnte, ich habe ja mit ihr eigentlich immer die Konzertante zusammen musiziert, zusammen gespielt haben, habe ich ihn ganz spontan angefragt, sag mal, Antoine, hast du nicht Lust, sollen wir nicht ein Streichtrio gründen oder spielen? Und dann war er sofort dabei. Und dann hat er den Christian Poltera gefragt, der wiederum Heinrich Schiff-Schüler war. Ja, früher habe ich mit den Älteren, mit den Lehrern gespielt, jetzt spiele ich mit den Jüngeren.
Also wie ist das mit den Jüngeren?
Jetzt bin ich der alte Sack.
Ja, naja. Wie ist das denn?
Nein, es ist eigentlich im Grunde nichts anders. Ich war also zum Beispiel in dem Klaviertrio, was wir hatten, Zacharias, Schiff, Zimmermann, war ich der 15 Jahre Jüngere. Und jetzt ist es fast umgekehrt. Und ich glaube, wenn man so gut zusammen Musik macht, dann ist es egal, ob ich 20 Jahre älter bin. Und so ist es dann.
Sie haben mit Ihrem Streichtrio Mozart, Beethoven, Schubert gespielt. Mhm. Es gibt ja interessanterweise ein Wahnsinnsrepertoire, was dann ganz sich in unsere Zeit rein erstreckt.
Ja, wir haben hier die Hindemith-Trios auch aufgenommen, da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben. Und auch das Schönberg-Trio, was sehr viel Arbeit war und was wirklich neben dem Mozart, glaube ich, schon das zweite größte Meisterwerk ist.
Also es gibt deutlich mehr Werke, als man überhaupt meinen würde, weil die gar nicht so bekannt sind. Ja. Aber jetzt haben Sie sich interessanterweise Bach vorgenommen, die Goldberg-Variationen waren ein Riesenprojekt, ursprünglich eine Klavierübung von Bach. Mhm. Warum für Streichtrio?
Ja, ich meine, wir kannten natürlich diese Sitkovetsky-Bearbeitung und haben am Anfang auch daraus gespielt und dann irgendwann haben wir dann die Klavierstimme dazugenommen und gesehen, dass so viele Dinge einfach gar nicht so sind, wie es dann in der Trio-Fassung ist. Und dann haben wir wirklich bis auf ein paar so pianistisch vertrackte Dinge, wo die linke Hand ein 32 spielt und die rechte danach zwei hinterher, ein Partie, sowas, haben wir dann selbst das zum Teil übernommen, dass also die Bratsche oder das Cello halt die untere Stimme spielt und ich dann diese beiden nachfolgenden 32. Und so haben wir das wirklich über 2,5 Jahre immer wieder spielend auf Tourneen uns erarbeitet und dann irgendwann sind wir damit in eine Kirche gegangen und haben das wirklich mühselig aufgenommen. Es ist wahnsinnig viel Arbeit. Es gibt einige Variationen, die sind perfekt für diese Besetzung, weil es eben immer diese Dreistimmigkeit hat und weil man dann auch wirklich die einzelnen Stimmen aufgrund des Timbres der Instrumente voneinander unterscheiden kann.
Aber das ist ja in dem Tempo dann unglaublich.
Ja, sich also da wir haben uns irgendwann dann so gefühlt, wir sprachen immer von dem berühmten Film Matrix, ja, dass man eigentlich eine Pistolenkugel, die man auf sich zukommen sieht, in einer Zeitlupe, so weit haben wir das gebracht, dass wir das wirklich über Jahre geübt haben und dann irgendwann war auch im schnellen Tempo eigentlich ein Zeitlupengefühl.
Wahnsinn. Wir hören jetzt in den Anfang rein die berühmte Aria und die ersten Variationen mit dem Trio Zimmermann. Goldberg-Variationen für Streichtrio in einer eigenen Fassung des Trio Zimmermann mit Frank-Peter Zimmermann an der Geige, Antoine Tamesti Bratsche und Christian Poltera am Cello. Wir haben die Aria gehört, das berühmte Thema, und die ersten vier Variationen. Und wenn Sie jetzt so frei mit Musik umgehen, ist das für Sie normal geworden, da losgelöster zu sein, wenn man ins Detail im Original schaut?
Ja, bei Bach ist es ja sowieso, man ist ja immer wie fasziniert, was das für ein Mensch, für ein Komponist war.
Sowas Wieso?
Von universal. Ja, man ist am Puls, man spürt diese unglaubliche Granitmusik und dann fängt man an rumzudoktern. Und man denkt, man ist so weit und dann geht man meinetwegen erst einmal aufs Podium und spielt irgendeinen Satz aus einer Partita vor Leuten. In dem Moment, wo man spielt, ist es im Grunde, ich weiß überhaupt nichts, ich bin ein Dummkopf. Und so geht es über Jahre, wenn nicht über ein ganzes Leben. Aber mit den Goldberg-Variationen war es so, ich meine, es ist für einen Streicher natürlich schon ein Wahnsinn, dass man so ein Kolossalwerk mal spielen darf. So als Werk ist es vielleicht nur noch mit irgendwelchen späten Beethoven-Quartetten, die ich eh nie spielen werden kann im Konzert, weil das ist wirklich großen Quartettensembles überlassen, die ihr ganzes Leben nur das tun. Aber das haben wir halt uns wirklich vorgenommen und das war dann so eine Erfüllung. Und ich weiß, als wir mit der letzten Variation fertig waren, haben wir eigentlich alle drei geheult, weil das so ein, es ist so was Übermenschliches, was der da komponiert hat. Man muss da wirklich mit leben, mit atmen, mit fühlen und das über mehrere Jahre. Und dann irgendwann kann man sagen, okay, jetzt gehe ich damit ins Studio oder ich traue mich mal irgendwie einen Abend zu spielen. Und das war eine Erfahrung und das hat mich auch wahnsinnig geprägt. Überhaupt das Streichtrio-Spielen war vielleicht für mich die wichtigste Schule überhaupt, die ich hatte in meinem Leben.
Musikalisch. Inwiefern?
Musikalisch. In dem Moment, wo ein Orchester oder ein Klavier dabei ist, ist es nicht mehr so ein reiner Klang. In dem Moment, wo nur Streicher unter sich sind, es gibt kein Entkommen. Und man hört sofort, wenn einer von den dreien nicht gleichmäßig den Ton entwickelt, gleichmäßiges Crescendo zu dritt zu machen. Oder einer vibriert schneller als die beiden anderen. Oder einer vibriert nicht und die anderen tun und so. Das ist sofort hörbar. Oder auch alleine, wenn man in Beethoven ist, so oft irgendwelche Akkorde aus dem Schwung raus, so rausgeworfen. Wenn da einer irgendwie nicht mit dem gleichen Schwung den Arm loslässt. Und das ist beim Cello ja zum Teil so anders, auch vom Gefühl her. Der Arm liegt ganz anders als bei einer Geige. So sind es tausende Probleme. Und das ist beim Streichtrio zu dritt auch immer noch übersichtlich, weil man ist nur zu dritt, aber ich kann mir vorstellen, das ist das eben, was ein Streichquartett über ihr ganzes Leben eigentlich. Und das geht auch nicht anders, sonst hätte man nicht diesen Level.
Sie haben ja zwei Söhne, die auch Musik machen.
Ja.
Der eine spielt Geige, der ist jetzt Ende 20, glaube ich, ne?
Ja, der ist 29, genau.
Und der andere spielt Klavier?
Der spielt Klavier, aber der hat sich für einen anderen Beruf entschieden. Der hat noch letztes Jahr ein drittes Beethoven-Klavierkonzert gespielt, mit Orchester auch wirklich sehr gut, aber er wollte irgendwie, der hat seinen eigenen Willen, was ich auch ganz toll finde und der geht in ganz andere Richtung. Aber ich glaube, er wird das beibehalten halt für Leute irgendwie zu spielen mal, so weiß ich nicht.
Ja, das machen ist ja viele.
Ja.
Das schönste Hobby überhaupt.
Ja.
Wie gehen die denn mit Bach um?
Das war interessant. Der Ältere, der Geiger, war am Anfang, hat da immer einen großen Umweg drum gemacht. Ich ja auch. Ich habe ja eigentlich auch erst ganz spät an Bach mich gewagt. Aber der Junge, also der Pianist, hat schon mit 9 Jahren, ich weiß, in der Hochschule in Düsseldorf eine französische Suite gespielt. Und das war immer sein Lieblingskomponist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Bach hat mir immer Angst gemacht. Bis jetzt so, seitdem ich so 50 bin.
Warum?
Weil es einfach das Schwerste ist. Und weil es halt wirklich heutzutage auch so ist, man muss sich mit dieser Aufführungspraxis beschäftigen. Also ich meine, die Bach-Konzerte habe ich 1987 mich überreden lassen einzuspielen mit dem English Chamber Orchestra. Das ist eine ganz alte Aufnahme und wirklich so romantisch und eigentlich total mit blauem Auge aufgenommen. Ich stehe dazu, ich habe es gemacht. Und dann bin ich irgendwann später dann nochmal drauf zurückgekommen. Meine neue Bach-Aufnahme ist halt, wann war das, vor 3 Jahren gemacht. Aber das ist auch immer noch nicht eigentlich das Nonplusultra. Ich weiß das, dass ich noch...
Sind Sie noch auf der Suche?
Ich bin immer noch auf der Suche.
Haben Ihre Jungs Ihnen da irgendwie Inspiration gegeben? Durch das, was Sie mit Bach gemacht haben?
Also ich habe natürlich auch mit meinem Sohn gerade das Doppelkonzert, das berühmte 1043, das haben wir ja schon, als er Kind war, das habe ich schon, als ich Kind war, mit meiner Mutter immer gespielt. Aber halt diese Entwicklung, die ich mit dem Sergei, mit meinem älteren Sohn, mit dem Stück gemacht habe, wo wir am Anfang wirklich alles so wie die alte Oistrakh-Menuhin-Aufnahme so gespielt haben, überall vibriert und langsam und romantisch und Übergänge noch mehr verzögert. Und das ist halt immer sparsamer geworden und immer barocker oder halt Aufnahmeführungsraum. Mein Sohn hat sich sehr früh schon damit befasst und auch sehr viele Aufnahmen gehört. Und ich bin dann irgendwann auch durch ihn, aber auch durch das, ja, durch meine beiden jüngeren Trio-Kollegen da, gerade was auch Vibrato angeht und Artikulation, immer mehr dahin gekommen.
Hören wir Sie mit Ihrem Sohn Sergei.
Oh Gott, ja gut, ja.
Erster Satz des Bach-Werke-Verzeichnis 1060. Hören wir denn, wer welche Stimme spielt?
Ich weiß nicht, also mittlerweile, ich habe es lange nicht gehört, aber einige Leute sagen mir, man würde das nicht hören, wer was spielt.
Von Johann Sebastian Bach war das der erste Satz aus dem Konzert für zwei Soli, Bach-Werke-Verzeichnis 1060. Hier gespielt mit zwei Violinen von Frank-Peter Zimmermann und seinem Sohn Sergei Zimmermann. Ihr Sohn ist Ende 20, Sie sagen es, fertig mit dem Studium.
Ja.
Geht jetzt auf den freien Markt. Was erwartet ihn? Was denken Sie aus eigener Erfahrung? Sie sind ja auch den Weg gegangen.
Ja, es ist halt heutzutage wahnsinnig schwierig und er ist auch jemand, der sehr introvertiert ist und ich weiß nicht, ob er wirklich auch diese Solo-Karriere anstrebt auf Dauer, weil es ist wahnsinnig schwierig, welcher Konkurrenz man sich da aussetzt. Das hat doch manchmal gar nichts mit dem künstlerischen Können zu tun heutzutage, wir wissen das ja, in welche Richtung das oft auch geht und er ist ein sehr ehrlicher, wirklich unglaublich wissender Musiker und ich habe also keine Angst, dass er irgendwie da weiterhin seine schöne Musik macht und Spaß daran hat. Immer im Schatten des Vaters zu stehen, auf der einen Seite war das für ihn natürlich auch immer ein Vorteil, dass er ja irgendwelche Engagements bekommen hat, eben weil ich sein Vater bin. Aber auf der anderen Seite halt diese Riesenerwartung und das war auch schon, als er 14, 15 war. Einfach wirklich auch die Kollegen, die dann wirklich sowas von die Messlatte hochlegen und meinen, der müsste mindestens so spielen, wie ich jetzt in der heutigen Zeit spiele. Ich habe damals 1984 auch nicht so gespielt, aber so ist es halt wirklich gerade. Auf der einen Seite öffnet das einen gewisse Türen, auf der anderen Seite ist es wirklich ein Riesendruck.
Stimmt das denn, dass Sie ihn unterrichtet haben, Ihren Sohn?
Ja.
Oder jetzt noch unterrichten?
Nein, um Gottes Willen. Nein, das ist schon lange nicht mehr. Er lebt ja auch schon seit einigen Jahren in Berlin und hat dann irgendwann, Gott sei Dank, sich auch dann sowas von freigestrampelt, was ganz wichtig ist. Ich bin ja kein Lehrer. Ich habe das selbst am eigenen Leibe erfahren. Ich war bei Mühlstein ja sehr oft, dass die großen Solisten, es gibt diese eine Version und nur die zählt und alles andere ist schlecht. Das war ja zum Beispiel auch bei Celi Bidacke war es ja auch so. Es gibt diese eine Fassung, er hat immer recht. Und das ist halt, wenn man Lehrer ist, geht man da ganz anders mit um. Man lässt den Studenten doch irgendwelche Freiräume. Und das war irgendwie bei mir, ich war nicht so ein strenger Lehrer, aber trotzdem Vater und Lehrer, das war natürlich nicht so wahnsinnig
ist
einfach.
Immer schwierig,
ja, ja.
Immer
obwohl
schwierig.
Obwohl wir beide eigentlich sehr genügsame, wir sind beide Fische, wir sind nicht irgendwie so Köpfe einhauen, sondern eher so Träumer. Ich habe ihn auch oft wirklich träumen lassen, aber wenn es dann so kurz vor den Konzerten da so ernst wurde, dann war das natürlich schon auch nicht einfach.
Wie haben Sie es denn überhaupt gemacht und worüber haben Sie geredet?
Er hat technisch sehr, sehr jung eigentlich schon sehr gut Geige spielen können. Und irgendwann hat er dann natürlich auch all die Stücke gespielt, die ich spiele. Also seine Spezialität ist sicherlich auch das Beethoven-Konzert. Ja? Und so war das, dass wir irgendwann dann gesagt haben, schau, ich meine, ich kann dir Dinge sagen, die ich als Erfahrung auf dem Podium gemacht habe. Spiel da nicht so leise, wie vielleicht du meinst. Da kommst du nicht durch oder da hast du irgendwie das und so. Und dann habe ich ihm so Ratschläge gegeben. Und da ist es wirklich eine Gratwanderung. Wie viel sage ich, wie viel kann ich ihm zumuten? Aber sicherlich will man als Eltern ja auch immer besonders gut meinen. Und das ist sehr schwierig. Also ich hatte nicht oft Streit mit ihm. Aber meine Frau war manchmal sehr mit ihm so.
Sie ist auch Geigerin.
Ja, sie ist auch Geigerin. Hat dann gesagt, du übst nicht genug zum Beispiel oder mach doch das mehr. Oder. Und so hätte ich nicht gemacht, weil ich wusste, man muss gewisse Sachen lassen. Wenn er das nicht selbst macht, dann besser nicht.
Sie sind ja in Ihrer Karriere an manchen Stellen sehr kompromisslos unterwegs gewesen. Sie haben Sergio Celibidache erwähnt. Ja. Sie sind ja da einfach
Ich bin quasi getürmt. 1982 habe ich ihm vorgespielt, ich habe ihn ja verehrt über alles. Und dann habe ich ihm vorgespielt und er war sowas von überrascht und hat gesagt, du, wir machen nächstes Jahr das Brahms-Konzert. Aber komm doch mal irgendwann nach München. So, und dann bin ich nach München geflogen von Düsseldorf und dann hat er mir 4 Stunden Brahms-Konzert versucht beizubringen. Wir sind bis zur Durchführung gekommen. Ich glaube, das ist so eine gewisse Art, was ich auch dann später bei, zum Beispiel bei ungarischen Musikern erlebt habe, dass der am Anfang einen vielleicht so total erstmal in den Boden rammen wollte und dann einen irgendwann wieder vielleicht aufgebaut hätte. Aber ich war dann sowas von verstört. Ich war also 17 Jahre damals und habe dann, als ich zurückgeflogen bin, direkt am Abend einen Brief geschrieben, gesagt, dass ich mich nicht verleugnen kann, dass ich meine Persönlichkeit, meine Art zu spielen nicht verlieren möchte. Und da war natürlich großes Trara, aber interessanterweise eine Woche drauf hat mich der Lorin Marcel für mein Debüt mit den Wiener Philharmonikern eingeladen und so begann dann da meine Karriere.
Und der hat Sie gelassen, Lorin Marcel?
Der Lorin Marcel war unglaublich locker mit mir und er fand mich irgendwie, also das ist auch eine Geschichte gewesen. Ich habe 1981 ja mein Berliner Debüt gehabt. Und das war eine Mendelssohn-Aufnahme, die war dann auch im Radio und da gab es also so eine Musikkassette von. Und es war eine berühmte Agentur in Berlin, eine Konzertdirektion Adler, die fingen dann an für mich zu arbeiten. Und der alte Vitico Adler, der Boss, der hat alle die großen Dirigenten, die bei den Philharmonikern dirigiert haben, oft von Tegel abgeholt mit seinem großen Mercedes und zum Kempinski-Hotel gefahren, Godam. Und so haben die alle mein Mendelssohn-Konzert irgendwie gehört. Und einige haben mich eingeladen. Also Marcel war dabei.
Der hat das immer im Auto Zawalisch, spielen lassen.
Heiting, Barenbäum. So ist meine Karriere angefangen.
Durch eine Musikkassette im Auto.
Ja. Und ich habe den Marcel, dem habe ich noch nicht mal vorspielen müssen. Das war der Erste, der sofort gesagt hat. Aber der meinte immer, ich hätte eine ganz eigene Stimme. Und das hat er so gemocht an mir. Das ist Wahnsinn, was einem ein Konzert und so helfen kann.
Also es hat funktioniert, dass Sie so risikobereit waren, auch Nein zu sagen und Ihrer eigenen Stimme zu folgen?
Ja, also ich habe mich natürlich auch beim Barenbäum, was zum Beispiel, er hat ja auch einen gewissen Stil und ich weiß, dass er zum Beispiel Perlmann und Zuckermann über alles schätzt. Das ist nun gar nicht mehr meine Richtung. Ich finde die beiden Geiger großartig und hervorragend, aber ich würde nie so Mozart und Beethoven spielen, das sage ich ganz ehrlich. Aber am Anfang habe ich mich da irgendwie arrangiert. Ich habe ein Mozart-Konzert wirklich bewusst so auf diese Art gespielt und er fand es ganz toll und hat auch mich nicht kritisiert. Heute würde ich das nicht mehr machen. Aber am Anfang muss man irgendwie, also es ist sowieso unglaublich, was man als junger Mensch, was man da so für Kommentare hört von Leuten, wo man heute wirklich denkt, mein Gott, was waren das für Leute, was haben die sich eigentlich erlaubt? Oder auch nach Konzerten.
Was haben die denn gesagt?
Ja, auch es ging ja schon los, dass ich irgendwie, ich war ja ein Junge aus dem Ruhrgebiet, ja. Ich war ein ganz einfacher Junge, meine Eltern sind einfache Leute. Ja, dass ich mich irgendwie mit dem weißen Schal vor dem Festspielhaus in Salzburg vor dem Konzert doch mal zweimal da gehe, dass die mich auch sehen und solche Sachen. Oder auch auf der Bühne, ich würde auftreten wie ein Bauer, auch musikalisch. Und wenn man dann heute zurückdenkt, was das für Leute waren, die einen da kritisiert haben. Aber da muss jeder durch. Und ich weiß noch, ich habe mit 16 meinen ersten Violinabend gehabt in München, das war im Cuvier-Theater. Und der alte Eugen Jochum kam zum Konzert, der hat auch noch oft dann mit mir gespielt. Und der sagte, geh, boah, muss da dicke Elefantenhaut haben, der Fürst erstmal. Die Leute würden nur so quatschen und das habe ich mir zu Herzen genommen, da hat er recht gehabt.
Hat funktioniert, also ja, hat funktioniert, dicke Elefantenhaut haben Sie bis heute.
Ja, jetzt, heute brauche ich das nicht mehr. Wenn mir heute jemand sowas sagt, dann gehe ich einfach weg oder ich weiß nicht.
Hören wir mal, wie Sie Mitte der 80er gespielt haben.
Oh Gott, was kommt jetzt? Ja.
Paganini.
Ah.
Niccolò Paganini, Thema und 11 Variationen der berühmten Nummer 24 aus den Caprice Opus 1. Die Aufnahme stammt von 1985, Frank-Peter Zimmermann. Da waren Sie 20 und Sie haben damit Furore gemacht. Die Karriere hat begonnen.
Ja.
Was hören Sie, wenn Sie diese alten Aufnahmen hören?
Also ich höre keine alten Aufnahmen. Es ist jetzt wirklich wahrscheinlich seit 20 Jahren, dass ich das irgendwie wieder so ein bisschen gehört habe hier. Aber bei Paganini ist sowieso, das hat mir natürlich technisch auch wieder einen unglaublichen Schub gegeben. Aber das war ja eigentlich gar nicht mein Repertoire. Aber damals der Klassikchef der EMI, Elektrola, wollte diese Aufnahme. Aber ich würde das nie heute so spielen. Ich würde das ganz anders. Wahrscheinlich würde ich mich künstlich irgendwie in Ecstasy versetzen, um das so zu spielen, wie ich denke, wie man es heute spielen soll.
Wie würde das denn sein? Beschreiben Sie mal.
Wahrscheinlich viel nervöser, mehr Risiko. Weil der Paganini hat so viele Dinge ganz anders, glaube ich, gespielt. Das würde mich heute eigentlich interessieren. Aber es ist dann doch irgendwie nicht mehr altersgerecht. Der Milstein konnte in dem Alter noch Paganini spielen. Oder Accardo zum Beispiel, auch der Salvatore, der konnte das auch immer.
Wenn Sie auf die Bühne gehen, dann ja doch tatsächlich bis heute meistens als Solist ganz großer Violinkonzerte.
Ja.
Das heißt, Sie sind dann der Star des Abends.
Also ich bin ja nicht eine Rampensau. Ich habe eigentlich
Sie wirken nicht so, ne? Wenn Sie
seit
mir jetzt
vielen Jahren auch dran gegeben, diese Stücke. Also Sibelius habe ich letzte Mal vor 3-4 Jahren gespielt. Das würde ich vielleicht irgendwann auch nochmal spielen. Tschaikowski hatte ich überlegt, jetzt nochmal zu spielen, aber da mit einem Beigeschmack, weil ich einfach auch ganz ehrlich in einigen Momenten des Stückes, gerade Durchführung, erster Satz, ich finde das so schwach, die Musik. Entschuldigung. Wenn man das mit Berg vergleicht oder mit Brahms oder selbst mit Dvorak, ich weiß es nicht. Ich würde dann wahrscheinlich eher wieder Bartok 2 spielen oder Britten oder... Der Geschmack hat sich auch total verändert bei mir. Aber es hat wahrscheinlich wirklich was mit dem Alter zu tun. Und ich wollte jetzt eigentlich nicht erschrecken, aber in 2 Jahren, erste Mal in meinem Leben, das Geigenkonzert von Walton spielen. Jetzt kann natürlich welche sagen, Tschaikowski ist ja wertvoller, aber...
William Walton.
Und auch wirklich eine Herausforderung, rein technisch für so einen alten Mann wie mich. Also es hört nie auf. Was sehr interessant war jetzt über die letzten Jahre, ich hatte ja dieses Projekt mit diesen Komponisten des 20. Jahrhunderts, die jeweils 2 Geigenkonzerte geschrieben haben. Also die Martinus, die jetzt auch bald rauskommen. Prokofjew habe ich ja schon viele Jahre vorher gemacht. Schostakowitsch, Szymanowski,
zweites Violinkonzert.
Ja.
Szymanowski hat ja so eine ganz eigene Art, finde ich, für die Geige zu schreiben.
Ja.
Das ist so dieses sehr flirrende, verführerische, sinnliche.
Das ist genial. Und das ist komischerweise, ich liebe auch sehr die Klaviermusik von Szymanowski. Aber sobald da eine Geige bei ist, ist da noch eine andere Dimension. Das konnte er. Also das ist wirklich einzigartig.
Also ich finde, die Essenz von Szymanowskis Musik kommt doch irgendwie auf der Geige am besten zum Klingen. Als wenn die Geige das verkörpern würde, dieses Schwüle.
Mhm.
Ne, so was Ekstatisches, fast wie auf Drogen, könnte man sagen.
Ja, das ist absolut. Die Musik ist so, ja. Man wünschte sich immer, dass es vielleicht für Geige so einen Komponist gab wie Scriabin. Aber der Szymanowski geht so in die Richtung.
Der langsame Mittelsatz aus dem Violinkonzert Nummer 2, Opus 61 von Karol Szymanowski. Wir haben das Warschauer Philharmonische Orchester gehört, unter der Leitung von Anthony Witt, zusammen mit unserem Gast in SWR 2 zur Person, dem Geiger Frank-Peter Zimmermann. Und Sie haben gerade viel darüber gesprochen, dass Sie älter geworden sind, aber mit 55 sind Sie natürlich als Geiger jung. Also viele haben
nicht 70, so jung wie ein
80.
Dirigent mit 55 oder ein Pianist. Geiger sind eigentlich schon das ist nicht einfach, mit 65 oder 70 noch wirklich zu spielen. Und es ist nicht umsonst, dass so viele Geiger dann auch aufgehört haben. Oder bei Heifetz war zum Beispiel, er war 72. Er hat noch fantastisch den letzten Abend, gibt es ja eine Aufnahme, ist ja dokumentiert. Aber Grumiaux, Oistrakh, Schering, die waren alle so mit Mitte 60. Es wird nicht einfacher. Ja? Also, und es ist wirklich ja auch an sich so eine unnatürliche Haltung.
Und, da haben viele Schwierigkeiten ja, mit, ne, ist, mit der Haltung. Sie nicht?
Ja, es ist nicht einfach. Es wird nicht einfacher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Einzige, der wirklich immer spielen konnte, war der Mielsteiner.
Das Interessante ist, auf Künstlerfotos sieht man Sie und Ihre Geige so auf Augenhöhe. Sie haben die nicht mehr unbedingt in der Hand, sondern die ist vielleicht mal so hinter Ihrem Rücken.
Also es gibt ein Foto, wo ich so in diese Zarge reinbeiße. Das haben Sie irgendwie ganz spontan... Hab da nicht mit gerechnet, dass man mich in dem Moment fotografiert. In Australien ist das passiert. Aber diese anderen Fotos, das ist irgendwie vor ein paar Jahren gemacht. Und der Fotograf damals in Berlin, der hatte diese Idee, dass man die Geige so im Rücken hat oder vielleicht irgendwie so auf Augenhöhe. Was ich eigentlich so als Motiv ganz schön fand.
Wie stehen Sie denn zu Ihrer Geige?
Die Geige ist ein Teil von mir. Und es ist auch immer so, im Sommer gebe ich es ja dann meistens für 2 Wochen zum Reinigen, Kontrollieren und alles in Ordnung ist. Und wenn sie dann wiederkommt, das ist immer das Schönste. Und auch wenn ich nur ein bisschen auf ihr spiele, aber eigentlich jeden Tag spiele ich ein bisschen auf ihr. Und dann halt, wenn ich mit ihr so den weiten Weg gehe, ein neues Stück zu lernen und sie mich dann auch so inspiriert und all die Dinge dann am Anfang, wo ich merke, ich bin das schuld. Es funktioniert nicht, weil ich das nicht kann. Und sie macht es dann so. Es hört sich fast an, als ob ich mit einem lebenden Wesen spreche, aber letztendlich ist es wirklich mittlerweile so, dass sie ja ein Teil von ihr ist und dass ich mich so in sie hineinversetze. Es ist auch, das habe ich am Anfang nie gedacht, die Geige kommt ja von einem Philharmoniker-Kollegen aus Berlin, dem Herrn Scholefield. Und der sagte damals zu mir, ich sollte Acht geben, wenn man wirklich den Steg nur einen halben Millimeter oder irgendwas verrückt, das sind Welten im Klang. Und ich merke jetzt mittlerweile, aber das ist wie bei einem kleinen Kind, wenn die Mutter merkt, der kriegt eine Erkältung oder er hat ein bisschen Husten oder Halsschmerzen. Sie braucht es gar nicht hören, aber so ist das mittlerweile. Dass ich auch spüre am Morgen, wenn ich sie raushole, ist irgendwas, ist es zu trocken gewesen oder der Flug. Manchmal auch selbst bei langen Flügen, das beeinträchtigt ja alles, so ein altes Holz. Ja. Und dann jetzt die Tage, ich habe neue Saiten aufgezogen, weil es jetzt halt wieder losgeht mit den Aufnahmen, Konzerten, dann war halt die eine Saite irgendwie nicht und dann wollte sie nicht, dann pfiff so und dann habe ich sie noch ein paar Mal neu aufgezogen, aber dann musste ich ganz neu. Aber das ist halt wirklich so, man stellt sich darauf ein, als ob das ein Lebewesen ist, was sich nicht wohlfühlt.
Also Sie sind da auch ganz geduldig und freundlich mit. Also viele sagen, ja, Stradivaris sind widerspenstig.
Sehr widerspenstig, ja. Bei ihr akzeptiere ich das. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Geige, die ich halt in der Zeit dann der Abstinenz von der Lady Inchiquin hatte, die Geige, die Grumiaux gespielt hat, die General Dupont, die war zu Zeiten wirklich auch dann gerade, wenn es so kalte Monate waren, wirklich sehr kratzbürstig und ich habe mich sehr schwer damit.
Dann ärgert man sich?
Ja. Und das ist nicht gut. Man muss schon irgendwie in Einklang damit kommen. Und dann war ja Gott sei Dank so, dass dann die Lady Inchiquin wieder zurückkam.
Also Sie mussten die Geige, die Sie so lange gespielt haben, abgeben, weil sie eine Leihgabe war?
Das war eine Leihgabe, ja, war halt die Geige der Westdeutschen Landesbank über viele Jahre. Und dann musste ich die Geige wirklich von einem zum anderen Tag abgeben. Die Woche drauf hatte ich meine Woche in New York, New York Philharmonic. Es war auch die Woche, wo ich meinen 50. Geburtstag hatte. Und dann hat mir der Charles Beer aus London, der berühmte Geigenpapst ist, der hat mir eine Guarneri geliehen. Das war wie so eine Schocktherapie. Das ist so, man hat sein ganzes Leben lang nur Fisch gegessen und plötzlich kriegt man Fleisch oder umgekehrt, ja, weil es ist eine ganz andere Philosophie, eine Guarneri zu spielen. Aber das hat sich dann irgendwie, in der Zeit hatte ich da ein Sibelius-Konzert und dann war die Guarneri eigentlich wirklich ganz okay und ich habe dann quasi so als Schocktherapie mich auch darauf eingestellt. Die Geige hatte ich aber dann nur 3 Monate, ich wollte das dann auch nicht länger, er hat mir einfach wirklich am Anfang geholfen. Und dann kam auch irgendwann ein Mozart. Ja, das war dieser Mozart-Zyklus, wo ich dann auch die Mozart-Konzerte aufgenommen habe. Und dann merkte ich, eine Guarneri ist für mich einfach nicht raffiniert genug im Klang, um Mozart-Konzerte aufzunehmen. Und dann kam diese Zeit, wo ich wirklich fast alle 2-3 Wochen irgendeine Geige in die Hand gedrückt bekam. Die waren aber alle nur zu kaufen. Und so kam das, dass ich dann alle 3 Wochen mich umstellen musste. Und das ist wirklich zum Teil haarsträubend, weil die Geigen sind alle wirklich anders. Sind verschiedene Persönlichkeiten. auch wenn sie alles Stradivari hin, das Label haben innen drin.
Also man kann es nicht vergleichen mit der Situation von Pianisten, die ja in jedem Saal einen anderen Flügel finden.
Ja, nein, es ist ja auch ist noch anders. Bei der Geige ist andere Mensur.
Also sie greifen anders,
man greift,
ne?
Anders, die Töne sind irgendwie manchmal enger, manchmal weiter, manchmal auch in sich ganz anders auseinander. Gerade wenn man so schwierige Stücke spielt mit Doppelgriffen, ist das wirklich, man braucht erstmal eine Zeit. Obwohl ich eigentlich sehr schnell auf jeder Geige zurechtkomme. Aber bei einer Stradivari ist es wirklich so, wenn man nicht hundertprozentig das Instrument kennt und beherrscht, ist es wie ein Reiter, der im losen Sattel sitzt und wo das dauernd so nach rechts und links und dann fällt man. Und jeder hört das.
Wir hören jetzt ein Mozart-Konzert.
Ja, das ist interessant, Satz. Dieses Mozart-Konzert, was wir jetzt gleich hören. Das
auf
war auch
Geige?
Eine von diesen Geigen. Die Geige hatte ich, glaube ich, 4 Wochen. Die hieß, ich glaube, Ex Viotti. Bestes Jahr, 1712, aber die Geige war eine komplette Ruine. Mit Wurmlöchern, die man ausgebessert hatte. Und zum Teil solche abstrusen Schäden. Wahrscheinlich ist die irgendjemand auch mal hingefallen und dann ist der Stimmstock durchgebrochen durch den Boden. Aber sie hatte trotzdem immer noch so einen süßen Klang. Und es war ideal vor dem Mikrofon, aber im großen Saal, ich weiß noch, wie ich mich da eigentlich abgemüht habe, und es war kein großer Klang.
Mozart Violinkonzert mit Frank-Peter Zimmermann. Der Schlusssatz aus dem Violinkonzert Nummer 5, Köchelverzeichnis 219 von Wolfgang Amadeus Mozart mit unserem Gast, dem Geiger Frank-Peter Zimmermann und dem Kammerorchester des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Radoslav Schulz, aufgenommen 2015 auf einer Ersatz-Stradivari, kann man das so abwertend sagen?
Ja,
ne?
Auf einer, dieses Instrument hatte ich vielleicht gerade mal 4 Wochen.
Jetzt haben Sie die Lady Inchiquin wieder. Ein sehr interessanter Name. Wissen Sie eigentlich, was das bedeutet?
Ja, es war eine irische Lady, also eine Adelige, in Irland gelebt, so bis 1945. Habe auch ein sehr schönes Foto von ihr, eine sehr hübsche junge Frau.
Die hat die gespielt?
Nein, das hat sie besessen. Ich glaube, sie hat selbst gar nicht mal Geige gespielt, aber sie hat die ziemlich lange besessen.
Und das Land Nordrhein-Westfalen hat also jetzt ihre Geige gekauft und stellt sie ihnen zur Verfügung. Ein schönes Zeichen von Heimatverbundenheit, die Sie ja auch eigentlich haben. Sie sind nach wie vor im Ruhrgebiet, im Rheinland.
Also ich wohne seit 1985 in Köln, ich bin aus Duisburg. Ich bin sehr verbunden mit meiner Region hier, absolut.
Was mögen Sie? Warum sind Sie so treu?
Ich weiß nicht, um innerhalb Deutschlands umzuziehen, ganz ehrlich, wenn ich irgendwie zum Beispiel an die Ahr fahre von hier aus, ist das gerade mal eine halbe Stunde. Oder auch, wir sind sehr frankophil, meine Frau und ich. Wir fahren sehr oft Richtung Frankreich oder nach Belgien. Ich hänge auch sehr zum Beispiel an Holland und Belgien. Sie wissen ja, ich habe in Amsterdam studiert beim Hermann Krebers viele Jahre und bin sehr eng mit dem Land verbunden. Und es war immer eine Verbundenheit. Ich meine, ich bin schon als Junge sehr gefördert worden vom Land. Und als das 2015 hier mit der Geige war, waren dann auch sehr viele Leute, die mir geholfen haben. Hab ja hier auch meine ganzen Freunde. Das ist... möchte ich auch nicht missen.
Wenn Sie auf Reisen sind, worauf freuen Sie sich da?
Ich habe die letzten 20 Jahre sehr auf der Überholspur gelebt, was so Essen und Trinken angeht. Ja.
Also zu viel?
Zu viel. Ja, so die letzten 2-3 Jahre musste man so, langsam merkt man, dass das nicht mehr alles so geht wie mit 35. Aber ich bin halt wahnsinnig gerne so in schönen Restaurants und gerade nach Konzerten, wenn man dann loslassen kann, weil es ist ja doch immer eine ziemliche Belastung. Und ein ziemlicher Stress. Und wenn dann alles gut ist und ein erfolgreiches Konzert war, so wie man sich das halbwegs vorgestellt hat, dann lässt man sich dann manchmal noch gehen. Nein, also wenn ich auf Reisen bin, ich bin natürlich wahnsinnig gerne mit Kollegen oder berühmten Orchestern, Dirigenten zusammen. Aber ich bin auch dann je nach Stadt bummelig durch die Stadt oder gehe in ein Museum rein oder besuche irgendwelche Ausstellungen. Das ist natürlich dann auch in so großen Hauptstädten unglaublich toll. Aber ich spiele halt auch sehr gerne oft in der Provinz, weil es irgendwie noch so seit Kindesbeinen so Erinnerungen hat. Zum Beispiel so eine Stadt wie Göttingen oder Bielefeld oder Reutlingen zum Beispiel bin ich auch manchmal wieder. Die Leute fragen mich, warum spielst du eigentlich immer noch in der Provinz? Aber das ist auch ein Teil von mir und ich brauche das. Und ich finde es manchmal auch so erhaben und so schön, mit den Leuten da die Musik zu teilen, ja, sich zu erinnern. Und das sind so Orte, wo ich seit über 40 Jahren da spiele und immer doch wieder gern zurückkomme. Also nicht nur Berlin und nicht nur New York oder Wien. Das ist ganz wichtig.
Sie haben ja gesagt, dass Sie eigentlich nicht unterrichten, aber in Detmold und Essen, also auch eigentlich Orten Ihrer Vergangenheit.
Ja, also haben Detmold war ich nie. Meine Frau hat in Detmold studiert. Nee, es ist so, ich habe unterrichtet, weil das ein Teil des Deals ist, eigentlich des Abkommens, was ich mit der Landesregierung habe. Weil wir haben überlegt, wie ich das kompensieren kann, dass man mir die Geige leiht. Und dann war also die einzige Möglichkeit, was ich ganz toll fand, einmal im Jahr eine der Musikhochschulen zu besuchen. Und ich habe bisher Detmold gemacht. Das war hauptsächlich auch auf Wunsch meiner Frau, weil die hat da, sie ist da mit 14 Jahren hingekommen, ihr Studium
aus Korea,
zu beginnen.
Ne?
Aus Korea, genau. Und haben wir auch die alten Stellen alle besucht, auch ihre Wohnung. Das war so über einem Café, wo sie mit ihrer Schwester gewohnt hat damals, 1978 und 79.
Ach, sind die beiden alleine gekommen?
Die Schwester zuerst, die war Pianistin und die sind dann irgendwann nach Köln. Ja, und so kam das Detmold und Essen natürlich. Essen ist ja eine ganz lange Freundschaft, weil ich da als Jungstudent selbst war. Ja, und jetzt fehlt noch Köln auf jeden Fall. Das werde ich jetzt bald machen. Und dann wird es immer so reihum sein halt. Und natürlich lernt man dann auch Leute kennen und wieder mal sprechen und so, weil man als Solist eigentlich doch immer unterwegs ist und auf ganz andere Leute trifft. Also diese Lehrwelt und Universitäten, das ist ganz andere Welt.
Sie haben viel darüber gesprochen, wie Musik sich verändert, wie sich Musikmachen verändert. Jetzt haben wir ja gerade durch diesen großen Stillstand während der Corona-Pandemie völlig neue Formen von Musizieren, Musikteilen erlebt, Streaming, digital unterwegs sein. Wie ist das für Sie? Nehmen Sie teil?
Also mein letztes Konzert vor Publikum, normalen Bedingungen, war eben am 28. Februar mit dem NDR Elbphilharmonieorchester. Und dann habe ich halt gesagt, okay, lass uns ein Mozart-Konzert spielen, so jeder 2 Meter voneinander entfernt. Das war mein einziges Streaming. Aber was ich wirklich seit Beginn der Corona-Zeit gemacht habe, ich habe eigentlich fast alle Beethoven-Sonaten eingespielt in der Zeit. Und ich habe tatsächlich begonnen, die Bach-Solosonaten, meinen schlimmsten Albtraum, mein schwierigstes Unterfangen zu beginnen und tatsächlich auch 2 von den 6 eingespielt schon. Eine dritte wird jetzt im November folgen. Und ich habe die Bartok-Solosonate eingespielt in der Zeit, wo ich wahrscheinlich mir nie Zeit für gehabt hätte. Und das war gerade so April, Mai, viel wandern gegangen mit meiner Frau, so also Rheinstieg überall bis runter nach Mainz, Bingen da. Und Zauberberg gelesen. Ja, so Sachen, die man wirklich immer mal machen wollte. Und interessanterweise, ich habe seit Jahren meinen Manager noch vorgestöhnt und meiner Familie im Ohr gelegen. Ich brauche mal ein Sabbatical. Und jetzt war es ein erzwungenes und also mir hat es wirklich gut getan.
Thank you.
Das Finale des Violinkonzertes Opus 77 von Johannes Brahms. Live gespielt 2010 vom Amsterdamer Konzertgebouworchester und Bernhard Haitink zusammen mit unserem Gast, den SWR 2 zur Person, dem Geiger Frank-Peter Zimmermann. Und damit geht unser Gespräch mit Musik zu Ende in der Reihe zur Person. Frank-Peter Zimmermann, jetzt im Herbst, Winter sind Sie viel unterwegs mit Martin Helmchen. Sie haben es erzählt.
Ja, Beethovens Violinsonaten. Berlin und München.
Düsseldorf, Neumarkt,
genau.
Luxemburg.
Ja.
Wir hoffen, dass alles stattfindet. Wünschen wir Ihnen, wünschen wir uns. Die Gesamtaufnahme der 10 Beethoven-Sonaten erscheint dann auch irgendwann als CD-Box. Mein Name ist Antonia Ronnewinkel und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frank-Peter Zimmermann, dass Sie so viel von sich erzählt haben.
Es war mir eine Freude. Dankeschön.
Unser Gespräch finden Sie auch in der ARD Audiothek und in der SWR 2 App. Und hier auf SWR 2 folgen jetzt die Nachrichten. Und dann hören Sie das Neueste aus der Buchwelt im SWR 2 Lesenswert-Magazin.